Gaurete
Oktober 2020, 1. Thessalonicher 1, 5 bis 10. Brüder, ihr wisst, wie wir euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir darüber nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahmen wir bei euch gefunden haben und ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt. Paulus spricht von einer vorbildlichen Gemeinde in Thessaloniki, deren Zeugnis überall bekannt wurde. Was war mit ihr geschehen? Der Text teilt uns mit, dass sie sich von den Götzen abgewandt und dem lebendigen Gott zugewandt haben, sie den Aposteln und dem Herrn nachgefolgt sind und trotz vieler Bedrängnisse das Wort in Freude aufgenommen hat, die der Heilige Geist gibt. Wir können einige Elemente dieses Textes etwas vertiefen. Zunächst die Wichtigkeit einer wahrhaftigen Bekehrung. Vielleicht ist die Bekehrung eines Menschen eines der größten Wunder, denn hier muss der Mensch mit seinem freien Willen auf das Angebot der Gnade antworten. Gerufen und gezogen von der Gnade verlässt er seine Götzen. Das heißt, all das, was sich zwischen Gott und ihm aufgebaut und seine Liebesfähigkeit in Konkurrenz zu Gott in Anspruch genommen hat. Götzen sind nicht nur jene Figuren, welche die Menschen sich selbst erstellen und sich dann vor dem Werk ihrer Hände niederwerfen, wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Man kann den Begriff Götze sehr viel weiter fassen. Zum Götzen wird all das, woran wir unser Herz hängen und es den Platz einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Hinter den Götzen verbergen sich die Dämonen, erklärt uns Paulus. Sicher hat er dabei jene Praktiken im Auge, diesen Figuren, von denen ich gesprochen habe, Ehrerbietung zu erweisen oder zu opfern. Da wird es leicht verständlich, dass sich die gefallenen Geister dahinter verbergen und quasi das Nachäffen eines wahren Gotteskultes initiieren. Wie ist es mit den anderen Götzen, die uns zu sehr in Anspruch nehmen? Dafür müssen nicht die Dämonen verantwortlich sein. Wenn wir zum Beispiel eine zu große Liebe zu vergänglichen Dingen haben, entspricht dies ungeordneten menschlichen Neigungen. Aber die Dämonen werden dies in den Dienst zu nehmen wissen, es ausnutzen und immer wieder versuchen, uns von Gott abzulenken und eine solche ungeordnete Liebe zu fördern. So wie uns der Heilige Geist immer an das Wesentliche erinnern will, damit wir nicht die Spur Gottes verlieren, so wird der Dämon versuchen, uns immer wieder auf unsere ungeordneten Dinge in unserem Leben hinzulenken, damit wir die Spur Gottes nicht finden. Wenn eine wahrhaftige Bekehrung stattfindet, dann wird der Mensch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sich selbst mühen, all das hinter sich zu lassen, was ihn von Gott trennt oder hindert. Seine eigenen Bemühungen werden jedoch nicht ausreichen. Wenn er sich von unserem göttlichen Freund führen lässt, das ist ja der Heilige Geist, dann wird dieser ihm zeigen, was noch fehlt und helfen, es zu überwinden. Die Gemeinde in Thessaloniki hat offensichtlich die wahre Umkehr vollzogen. Sie konnte auch Bedrängnisse um des Herrn willen ertragen. Das nun ist ein zweiter Punkt. Man muss sich klar werden, dass die konsequente Nachfolge Christi Bedrängnisse, Nachteile, Verfolgung, Verleumdungen und so weiter den gewaltsamen Tod nach sich ziehen kann. Die Bereitschaft, diesem Jesu willen auf sich zu nehmen, wird vom Geist der Stärke begleitet und gestützt, gegebenenfalls sogar bis zu einem Martyrium. Dies gehört zu einem echten Zeugnis zu den Herrn, wenn Gott es so vorgesehen hat, denn Jesus hat es ja selbst erlitten. Es wäre unrealistisch, diese Möglichkeit nicht einzubeziehen, und wir haben Tag für Tag dafür zu sorgen, dass wir im Ernstfall dem Herrn auch treu bleiben. Das geht über unsere natürlichen Kräfte, aber auf diese haben wir uns ja auch nicht hauptsächlich zu stützen, sondern auf den Herrn. Im Herrn wird es möglich, Jesus auch unter Verfolgungen treu zu bleiben. Allerdings gilt es, ernsthaft an seiner Bekehrung mitzuarbeiten, die mit einem einmaligen Akt zwar vollzogen werden kann, aber damit noch nicht abgeschlossen ist. Wenn nicht alles täuscht, dann tritt der Ernstfall unserer Nachfolge Christi immer mehr ein. Die Schatten eines antichristlichen Reiches werden größer. Der dritte Punkt ist die Freude, die der Heilige Geist schenkt, in der Annahme des Wortes und mit der entsprechenden Bekehrung. Es ist die Freude Gottes selbst, die dann in uns wirkt. Denn der ganze Himmel freut sich über die Bekehrung eines Sünders und nicht weniger, wenn es gleich eine ganze Gemeinde ist. Diese Freude bleibt und ist ein Kennzeichen der wahren Bekehrung. Es ist nicht primär eine emotionale Freude, wie wir sie gewöhnlich kennen, wobei es sie natürlich auch in Jubel ausbrechen kann, den geliebten Vater gefunden zu haben. Doch ist es in der Regel mehr eine geistige, stille Freude, sein Leben in Einklang mit Gott zu bringen, in der Einheit mit ihm zu leben. Es ist eine Freude an und in Gott. Wenn wir von einer Gemeinde hören, wie der Apostel sie beschreibt, dann verstehen wir, dass solch ein Zeugnis von anderen Menschen wahrgenommen wird und auch zum Vorbild wird. Möge der Herr schenken, dass aus der gegenwärtigen Tribulation und aus den Verwirrungen die Kirche stärkt und geläutert hervorgeht. Alle Götzen müssen weichen, und wir Christen sind gerufen, als wahrhaft bekehrte und erneuerte Menschen das Reich Gottes zu verkünden. Ungeachtet aller Bedrängnisse wird dann die Freude an Gott unsere Stärke sein.
Der Kommunionvers, den wir hören, ist der Anfang des 33. Psalmes. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, für die Frommen ziemt es sich, Gott zu loben.
Gaudete.